herzlich willkommen. Hier ist sowohl der Stream als auch der Podcast Alle bekloppt. Ich freue mich, heute wieder dabei sein zu dürfen, als euer Moderatoren-Chat-Vorlese-Clown, der Tommy Krappweiß, mit mir heute in der Sendung.
Contenance.
Ja, mit mir heute in der Sendung, beziehungsweise ich mit Ihnen heute in der Sendung, beziehungsweise die, die die Sendung machen, die mir sagen, mach mit, sind Sophia Krappweiß und Alexander von Waschkau, wie er sich selbst noch nie genannt hat. Und wir beginnen diese Sendung, in der es darum geht, dass Leute in den Chat schreiben und dann unsere PsychologInnen etwas antworten, immer mit einem Blitzlicht, das uns diesmal der Alexander Waschkau erklärt.
Sehr gerne, mit dem Hinweis, dass in der nächsten Sendung der Tommy nicht dabei ist.
Und das zu Recht. Das, und dann schauen wir mal weiter.
Ihr habt mich genau deswegen, wollt ihr mich immer dabei haben, weil ich so Scheiß mache. So, jetzt los.
Das Witzigste ist eine Methode aus der Psychotherapie, bei der man seinen inneren emotionalen Zustand kurz zusammenfasst. Und das hilft in einer therapeutischen Situation, dass man weiß, wo das Gegenüber gerade steht. Und das sollte idealerweise mehr sein als mir geht's gut oder mir geht es schlecht.
Wie ist denn dein Blitzlicht?
Ich bin emotional im Moment sehr, sehr erschöpft. Das liegt an verschiedenen Faktoren aus dem näheren familiären Umfeld. Da gibt's einige unangenehme Stressoren. Und da habe ich typischerweise so die Rolle desjenigen, der sich da sehr viel anhören muss und, wie soll ich sagen, so ein bisschen als Fels in der Brandung bei gewissen Dingen da sein muss. Und das Problem ist dabei, wenn das sehr lange Phasen sind, wo das so ist, dann macht mich das irgendwann so ein bisschen emotional müde. Und dann geht bei mir so, wie soll ich sagen, wird die Haut ein bisschen dünn, oder das Fell ein bisschen dünn, wenn man es so beschreiben will. Und da befinde ich mich gerade. Und da ich das aber weiß, bitte keine Sorgen machen, weiß ich, dass ich da jetzt wieder Dinge gegensteuernd tun muss. Da weiß ich auch, wie das geht. Da bin ich alt genug und kenne mich selber gut genug für. Aber das ist so im Moment so der Moment, wo es mir emotional geht oder wo ich stehe. Ansonsten ist alles nach wie vor sehr fein.
Okay. Ich lese mal ein Blitzlicht aus dem Chat vor von Cat Blues. Letzte Nacht ist mein Lieblingsonkel gestorben mit Mitte 60. Es war absehbar, Folgen von Lungenkrebs, aber es haut dann doch rein und vor allem, es ist weitergesprungen, entschuldige bitte. Vor allem tut mir meine Mama leid, er war ihr einziger Bruder und weil er 10 Jahre jünger war, fast ein bisschen ihr Kind. Ja. Ich bin sehr müde und traurig, das tut uns sehr leid.
Sie ist beileid, ja.
Ja. Great Pumpkin schreibt, leider kickt die Depression zurzeit voll rein. Das scheitert schon seit Wochen. Ich schlafe wieder sehr schlecht und dann sind die Depressionen noch schlimmer. Außerdem ist eine Erkältung im Anmarsch, aber sonst alles okay, Smiley.
Das klingt sehr tapfer.
Okay, Sophia, wie sieht's denn bei dir aus?
Ha, also ganz gut. Also nicht im Sinne von gesund gut, sondern gut trotz Post-Covid-Scheiß und so. Also ich habe hab wieder ein bisschen, ich weiß nicht, so Boden unter den Füßen. Also es waren echt schwierige Wochen die letzte Zeit und mir ging es zwischendurch richtig, richtig schlecht. Mhm. Mir geht es auch jetzt nicht gut, so körperlich und auch das Kognitive ist nach wie vor zum Kotzen. Aber ich habe so für mich festgestellt, ich krieg das wieder hin mit dankbar sein, mit das Positive sehen, mich an Kleinigkeiten freuen und so. Und da bin ich einfach sehr, sehr froh drüber. Und also glücklich darüber, dass ich trotzdem alles nach wie vor beschissen ist, post-Covid-mäßig, so von der Stimmung her wieder ein bisschen Auftrieb habe. Okay. Und ich freue mich einfach, dass ich das jetzt heute Abend hier machen kann. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Also ich kann ja beim Nachsitzen im Moment nicht dabei sein bei unserem anderen Format. Und den Pärchenabend mussten wir jetzt erstmal pausieren. Und das ist so das Letzte, was mir noch geblieben ist. Ist alle bekloppt. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das hinkriege. Froh und dankbar. Ja. Und,
sehr gut.
Dankbar, dass der Chat da ist und jetzt bestimmt ganz viele Fragen hat. Hoffentlich.
Genau. Also falls irgendjemand von euch Fragen an Sophia oder Alexander hat, beziehungsweise an beide, dann schreibt sie bitte in den Chat aber bitte vergesst nicht, mich zu markieren, damit ich das nicht übersehe. Genau. Kranke Schwester schreibt an Sophia, danke, dass du für uns da bist. Es ist so schön, dich zu sehen.
Dankeschön.
Und Raven's Dark Dream ist dankbar, dass es Sophia gibt. Mit Herz. Ich übrigens auch.
Das ist schön.
Ich übrigens auch. Ich bin auch dankbar, dass es Alexander Waschkau gibt. Das muss man an der Stelle schon mal sagen. Aber ja, das ist natürlich schon.
Also, ne? Das bekommen wir aber nicht, wenn du das
sagst. Nein. Es ist,
lass das lieber bleiben.
Genau. Genau. DJ Mr. G, Blitzlicht, mir geht's gerade gut, obwohl sich der Urlaub dem Ende zuneigt. Hatte mal wieder die Muße, einen neuen Mix anzufangen und komme gut voran. Ich vermute jetzt mal, es handelt sich nicht um einen Smoothie. Great Pumpkin 70, ich habe ein wunderschönes Gedicht aufgetan. Vielleicht magst du es vorlesen für alle als Aufmunterung. Jetzt habe ich schon angefangen, jetzt muss ich das wohl machen.
Ich wollte gerade sagen, jetzt ist es zu spät, Tommy.
Ich
jetzt,
mag ja Gedichte gar
ist
nicht.
Ist es sehr lang, ja, oder?
Nein. Okay. The Mountain. Das war's. Nein, es geht auch noch weiter. Moment, bis die erste Frage kommt, mache ich das. Aber Moment. Ta. So. The mountain. If the mountain seems too big today, then climb a hill instead. If morning brings your sadness, it's okay to stay in bed. If the day ahead feels heavy and your plans feel like a curse, there's no shame in rearranging. Don't make yourself feel worse. Vielen Dank. Im Wald ist dankbar, dass es uns alle gibt. Ja. Jemand schreibt,
so kann man weitermachen.
Und jetzt kommt eine Frage. Warte. Von von dem Namen, den man immer im Kopf singen muss, wenn man ihn liest. Wisst ihr, welcher es ist?
Nee.
Scaramouche, Scaramouche, will you do that? Also, Scaramouche89 schreibt, ich bin seit 3 Jahren depressiv und bekomme Citalopram. Einen Therapieplatz suche ich leider immer noch vergebens. Jetzt habe ich ein Buch über ADS gelesen und erkenne mich darin so sehr wieder, dass es fast beängstigend war. Wie verläuft hier die Diagnose und ist ADS zusammen mit Depression therapierter? PS, Sophias Haare sehen mal wieder so schön aus. So.
Also super schön.
Super schön. Also Citalopram.
Citalopram ist eins der gängigeren Antidepressiva, ist jetzt nicht ungewöhnlich. Mich wundert, dass es über 3 Jahre konsequent gegeben wird. Das, also du hast ja einen Arzt, das kann man ja nicht auf der Straße kaufen. Wie soll ich sagen? ADHS oder eines der Symptome von ADS oder ADHS, also ist eigentlich das H ist ja immer mit drin. Was sagt man denn jetzt, Sophia? Sagt man das
ADS? Es ist immer ADHS.
ADHS.
So. An ADS merkt man, wie alt Menschen sind. Also ich, mir passiert es auch immer wieder, dass ich ADS sage, aber es ist immer ADHS jetzt seit neuestem, also so seit 15 Jahren, glaube ich.
Aber wenn man Scaramouche 89 ist, dann.
Also wenn man ADHS hat, dann kann eine Depression eines der Symptome dieses ADHS sein, dieses Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndroms oder Störung. Ich glaube, es heißt inzwischen auch Störung und nicht mehr Syndrom. Herr im Himmel, ich bin wirklich alt. Ich habe das alles mal anders gelernt. So, und jetzt war ja die konkrete Frage, ob wie läuft die Diagnostik und ist das therapierbar oder ist eine Depression mit ADHS therapierbar? Die Diagnostik von ADHS ist, das haben wir schon ein paar Mal hier in der Sendung auch beschrieben, nicht ganz einfach. Es ist eine relativ aufwendige Diagnostik. Da sollte man schauen, dass man ein gutes Institut findet oder ÄrzteInnen. Das sind aber meist sogar Teams aus Ärzten und Psychologinnen, die das vernünftig machen, die das seit vielen Jahren machen. Und wenn du jetzt sagst, ich habe darüber was gelesen und ich kann mich da wiederfinden, heißt das ja erstmal noch nicht, dass du das hast. Wenn du aber jetzt sagst, ich würde das gerne abgeklärt haben, dann würde ich dir empfehlen, dass du vielleicht in deiner Umgebung mal schaust, ob es eine Einrichtung gibt, die sich gut auskennt mit ADHS-Diagnostik und dass du den Weg mal beschreitest. Problem dabei, das muss man ganz ehrlich sagen, ist so als Kassenpatient kann das auch noch mal ein bisschen dauern, bis man da dann auch einen Termin für die Diagnostik bekommt, weil die natürlich sehr überrannt sind. Da sagen die eine, weil es eine Modeerkrankung ist, Ich würde eher sagen, wir sind heute viel weiter im Erkennen von psychischen Erkrankungen und deswegen ist der Bedarf größer, weil früher haben sich Menschen eben mit psychischen Erkrankungen sehr lange, im Zweifelsfall ihr ganzes Leben durch das Leben gequält. Und heute wissen wir, das könnte eine psychische Erkrankung sein. Aber wir haben noch nicht so viele Einrichtungen. Aber das würde ich dir, wenn du sagst, da finde ich mich wieder, würde ich dir jetzt vielleicht tatsächlich mal empfehlen, diesen Weg zu gehen oder versuchen zu gehen, damit du da Klarheit bekommst.
Also eventuell wäre das ja auch eine Möglichkeit, um an einen Therapieplatz zu kommen. Das war jetzt zwar nicht deine Frage, aber für mich ist es schon, ich finde das schwierig, dass du jetzt seit 3 Jahren eine diagnostizierte Depression hast, zumindest klingt es so, aber keinerlei therapeutische Anbindung. Und eigentlich sollte man auch die Antidepressiva in Verbindung mit einer Therapie nehmen, also zumindest in absehbarer Zeit. Also das finde ich nicht gut, dass du da keine Therapie hast. Und
steht das da? Habe ich das explizit so vorgelesen?
Also für mich klang es so.
Ach so, ein Therapieplatz suche ich vergebens, ja.
Ach so, genau. Also das.
Ja, ja. Du hast recht.
Da möchte ich dich nochmal ermutigen, vielleicht auch mit Unterstützung zu gucken, dass du einen Therapieplatz bekommst. Und mein Gefühl ist, dass die Depression ja im Vordergrund steht. Das heißt, dass die ohnehin in erster Linie behandelt werden sollte und danach kann man gucken, was ist mit ADHS. Nichtsdestotrotz versucht das zu machen, wie Alexander es beschrieben hat. Und vielleicht gibt es eben über diese Diagnostik dann auch eine Möglichkeit, irgendwie an einen Therapieplatz zu kommen. Mhm. Also da drücke ich dir die Daumen. Vielleicht kannst du auch deine Krankenversicherung mal anrufen und sagen, ne, ich habe hier seit 3 Jahren diagnostiziert. Manchmal können die dir sagen, bei welchen Therapeuten, Therapeutinnen es freie Plätze gibt. Ob das dann immer passt, ist die andere Sache. Aber versuchen könntest du es mal. Da drücke ich dir ganz feste die Daumen.
Der Kaspar David Niedlich hat jetzt keine explizite Frage gestellt, schreibt aber, da meine Therapeutin immer noch im Mutterschutz ist und ich ohne Therapie psychisch immer mehr abbaue, hat meine Psychiaterin einen Aufenthalt in einer psychosomatischen Akutklinik vorgeschlagen. Ich glaube, das nehme ich. Mhm. Meinungen?
Würde ich, wenn du sagst, dass du das Gefühl hast, dass es dir so ein bisschen aus den Händen rinnt, würde ich dir das dringend empfehlen, weil du da Leute hast, die dich dann professionell um dich kümmern, dich da wieder aufbauen können. Ja, auf jeden Fall. Also wenn du dir die Frage im Grunde genommen schon so stellst oder wenn du es hier schon so reinschreibst, ist das eigentlich ein Indikator dafür, dass du das machen solltest. Und das ist nochmal, ich sag's noch einmal nebenbei, das klingt Akutklinik, Psychosomatik, das klingt so ein bisschen nach großen Toren, die dann zufallen und abgeschlossenen Zimmern, ist nicht so, sondern das ist natürlich eine Therapieeinrichtung, wo im Wesentlichen Psychotherapie gemacht wird, auch sehr viel Psychotherapie, aber das ist keine geschlossene Einrichtung. Also da gibt's auch, also das ist halt, da gibt's einen Kiosk und da gibt's eine Kantine, wo man essen geht und da geht man nachmittags auch mal nach draußen und geht spazieren und wenn es einen Ort gibt, geht man in den Ort shoppen. Also eher vom Ablauf und der Struktur verstehen wie ein Kuraufenthalt, bei dem natürlich sehr viel Psychotherapie stattfindet, aber da haben viele Leute Angst davor, dass sie denken, ich komme jetzt in eine geschlossene Einrichtung und dann bin ich weg für 4 Wochen. So ist es eben nicht.
Das ist bei allen anderen, außer bei Kaspar David, eigentlich nicht so. Bei dem kann es sein, dass sie vielleicht seine Witze gelesen haben. Und dann?
Das muss er sich halt gut überlegen, ob er das in den Therapiesitzungen auch durchziehen möchte. Was er hier im Chat. Das musst du dann wissen.
Kommen Sie mal in diesen Raum. Ja.
Viel Erfolg und auf alle Fälle alles Gute wünsche ich dir.
Definitiv.
Ganz ohne Spaß.
Ebenso. Ich finde es vor allem schön, dass da eine Psychiaterin ist, die sich so kümmert und da auch darauf achtet, dass du da weiter begleitet wirst und jetzt nicht alleine dastehst. Das ist eine sehr, sehr gute Idee.
Wir bleiben bei den Psychiatern. Psychiater. Da schreibt nämlich Selbstwertanalyse, wie viel in Anführungsstrichen Vorwissen kommt beim Erstbesuch beim Psychiater komisch rüber. Bei mir würde es um eine depressive Symptomatik gehen, aber zum Beispiel SSRIs würde ich lieber erstmal nicht probieren wollen, weil ich große Probleme mit allen möglichen Nebenwirkungen hätte. Sexuelle Funktionsstörung nach Absetzen, Post-SSRI-Syndrom. Laufe ich in Gefahr, weird oder wie ein Junkie in Anführungsstrichen zu wirken, wenn ich das zu früh oder direkt sage oder sogar ein anderes Antidepressivum vorschlage?
Also zunächst mal SSRI, damit alle wissen, was es ist. Das sind selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Inhibitoren. Das ist ein Wirkmechanismus von Psychopharmaka, die es gibt. Und wie jedes Medikament haben auch Antidepressiva oder generell Psychopharmaka Nebenwirkungen. Dass die existent sind, heißt übrigens nicht, dass man die hat. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig, wenn da steht, treten gelegentlich, selten, manchmal auch häufig auch, heißt das immer noch nicht, dass man sie haben muss. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Also nicht einen Beipackzettel lesen und denken, wenn ich eine dieser Tabletten nehme, habe ich so viele Nebenwirkungen. So funktioniert es nicht. Das zweite ist, oder die konkrete Frage war ja, bin ich weird, wenn ich
Wissen habe und das zeige.
Wissen habe und Angst vor Nebenwirkungen habe. Ich möchte das gerne mal so paraphrasieren oder mir sorgen.
Aber war es nicht so, dass die Nebenwirkungen bekannt sind? Also so hatte ich es verstanden.
Lies nochmal.
Also es geht mehr darum, ob man weird wirkt, wenn man mit Wissen, also ich nehme jetzt mal an, dass es sich um Wissen handelt und nicht um Klugscheißen, wenn man so Wissen hat und das auch gleich so präsentiert. Ja, aber
lies nochmal die Frage.
Wie viel Vorwissen kommt beim Erstbesuch beim Psychiater komisch rüber? Das ist die eigentliche Frage. Laufe ich in Gefahr, weird oder wie ein Junkie zu wirken, wenn ich das zu früh oder direkt sage oder sogar ein anderes Antidepressivum vorschlage? Ja? Also komme ich dann so weird oder Junkie-mäßig?
Lies nochmal das mit den SSRI.
Jetzt willst du noch den Mittelteil hören.
Ja, bitte. Ich habe ja sonst nicht viel mehr.
Das stimmt. Warte. Dazu muss ich spulen.
Nützt jetzt gerade nichts.
Es hilft ja nichts. Warte. Der ist sehr weit oben. Oder ich finde ihn nicht mehr. Sekunde. Geh gleich los. Nee, da ist er auch nicht mehr. Wo ist denn der hin? Moment.
Schneidest du das dann aus den Podcasts?
Ja, das schneidest du mal raus, aber es ist wirklich... Ah, jetzt hier. Ja. Bei mir würde es um eine depressive Symptomatik gehen, aber zum Beispiel SSRIs würde ich lieber erstmal nicht probieren wollen, weil ich große Probleme mit allen möglichen Nebenwirkungen hätte.
So, das klingt für mich jetzt nämlich, das lasse ich nämlich drin. Du hast
recht, Alexander, ja.
Ich lasse das auch drin, weil das ist nämlich wichtig, dass man eben auch genau zuhört und dass man sich darüber Gedanken macht, was die Frage ist.
Ja.
Es klingt nicht so, als ob du schon Erfahrungen damit hast, sondern du hast dir das angelesen, du bist, was ja auch gut ist, informiert, du kümmerst dich um deinen eigenen Gesundheitszustand. Deswegen auch meine lange Einleitung, dass nicht alle Nebenwirkungen eintreten müssen. Ob und in welchem Rahmen und welche Psychopharmaka überhaupt verschrieben werden. Du sagst, du hast eine depressive Symptomatik. Es kann ja auch sein, dass du eine depressive Symptomatik hast, die gar keiner medikamentösen Behandlung bedarf. Auch das wissen wir ja jetzt nicht und das weißt du vielleicht auch nicht so genau. Also insofern würde das für mich alles in ein Arztgespräch hineingehören. Da würde für mich auch hineingehören, dass man sagt, um Gottes Willen, ich mache mir aber große Sorgen, wenn ich diese Medikamente nehme, dass mich das ganz doll einschränkt, dass ich in meiner Libido eingeschränkt bin. Es gibt auch, glaube ich, Wassereinlagerung. Es gibt ja tausend Dinge, die da drin stehen in so einem Beipackzettel. Und dann würde ich das gemeinsam partnerschaftlich mit dem Arzt, der Ärztin zusammen besprechen. Das wäre meine erste Empfehlung. Nein, das wirkt nicht weird, sondern es kann jetzt sein, dass du einen vielleicht nicht ganz so fähigen Arztärztin vor dir hast, die damit nicht gut umgehen kann. Aber inzwischen sollte eigentlich man auch gut gemeinsam partnerschaftlich an der Gesundheit arbeiten. Das sollte gehen. Und wenn da du das Gefühl hast, das klappt hier gerade in dieser Praxis nicht, und das ist jetzt noch nicht eine therapeutische Stelle und selbst dann muss man vielleicht nochmal wechseln. Mhm. Zweifelsfall. Du solltest dich da ja wohlfühlen, wo du hingehst.
Magst du noch was?
Da stimme ich zu. Vor allem gut, dass wir nochmal, also ich hatte es nämlich anders gehört, dass gut, dass du nochmal gesagt hast, nein, wie genau stand
ich hör's,
das da?
Ich höre es immer noch anders, ehrlich gesagt, aber ich
das
beuge mich
du
natürlich.
Du darfst es ja auch.
Ich darf es.
Nein, das war schon richtig und gut, dass Alexander da nochmal genau geschaut hat. Ich finde die Frage, ich finde es eigentlich so schade, dass man sich diese Frage stellt und ich glaube, das ist auch gar nicht ungewöhnlich, dass man sich als Patientin überlegt, wie mache ich das denn jetzt? Wie sage ich das denn jetzt? Und so. Und das, eigentlich sollte das genauso nicht sein, sondern eigentlich sollte es so sein, dass man beim Arzt, bei der Ärztin ist und einfach frei erzählen kann, was einem auf der Seele liegt und auch sagen kann, ich habe mich schon informiert und davor habe ich Angst und deswegen hätte ich lieber, wenn ich denn ein Antidepressivum nehmen muss, dass ich dieses andere nehmen kann, wäre das denn möglich? Also ich glaube, dass die meisten Ärzte, Ärztinnen eigentlich ganz froh sind, wenn Patienten so offen mit ihnen sprechen. Und vielleicht könnte hilfreich sein, dass du dir vorher überlegst, wie sage ich das? Also, dass du das so freundlich wie möglich sagst oder dass du vielleicht auch ansprichst, ich habe ein bisschen Sorge, dass ich jetzt komisch rüberkomme, aber ich habe mich schon informiert und so. Also, ich meinte jetzt, ich unterstelle dir nicht, dass du etwas da so polterig sagen würdest, aber wenn jetzt ich da sitze und vor mir sitzt ein Patient, der sagt, aber eins sage ich Ihnen, also das da, das nehme ich auf gar keinen Fall. Ja, also als Extrembeispiel. Ja. Das wäre dann vielleicht nicht so gut. Ich gehe davon aus, dass du das auch gar nicht so vorhattest. Aber vielleicht irgendjemand anderes, der den Podcast hört, der sich jetzt denkt, dann sage ich das vielleicht anders, wenn ich jetzt zum Arzt gehe. Da wäre ich sehr froh drüber. Mhm. Ja. Aber grundsätzlich ist es immer, immer, immer gut und wichtig, euren Ärzten, Ärztinnen so viel Info wie möglich zu geben. Und ich weiß, dass das oft nicht einfach ist. Ich bin ja nicht so der allergrößte Ärztefreund. Aber es gibt gute. Und die muss man halt finden. Da drücke ich dir die Daumen, dass das eine von denen ist.
Erstmal, also wenn du das Gefühl hast, dass du psychische Probleme hast, finde ich es erstmal sehr gut und sehr richtig und sehr mutig, dass du sagst, ich will mir da jetzt Unterstützung suchen. Und der Weg dahin ist das eine. Und dann im Zweifelsfall, wenn es jetzt gar keine andere Option gäbe, da bin ich jetzt aber auch gar nicht so unbedingt auf dem Punkt, dass das so wäre. Und man sagt, das Einzige, was dir jetzt hilft, sind diese SSRIs. Anders wird es nicht gehen. Dann würde ich dir auch raten, das einmal zumindest auszuprobieren, zu gucken, was von diesen möglichen Nebenwirkungen habe ich denn? Als dass du sozusagen hier dir eine Chance vertust, dass es dir generell insgesamt besser geht. Denn auch eine depressive Erkrankung kann massive Auswirkungen auf die Libido haben. Also nur, um mal das Beispiel zu nehmen oder auf das Aktivitätsniveau und auf die Fähigkeit, Nacht durchzuschlafen, haben wir gerade in einem Blitzlicht gehört. Also da, wie Sophia sagt, im Dialog offen auf Augenhöhe in dem Fall reden und auch über die Sorgen und Ängste und Nöte sprechen, die man hat. Nur dann kann man nämlich gemeinsam partnerschaftlich eine Therapie gut bestreiten. Das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Also nicht im Vorfeld alles ablocken und dir damit die Chance selber nehmen, dass es dir potenziell irgendwann deutlich besser geht. Das wäre nämlich sehr schade.
Ich lese mal die nächste Frage vor. Die Resi schreibt, können die Experten was über die, Anführungsstrichen, Schematherapie sagen? Es könnte vielleicht ein Therapieansatz für meinen Mann sein. Schematherapie.
Nein, aber Alexander holt Luft.
Okay,
gut. Ich hab immer noch vor, es gibt ein, zwei sehr, sehr gute Bücher, die ich immer noch lesen will zu dem Thema. Also Schematherapie scheint eine Therapie, eine neue Art der Gesprächstherapie zu sein. Das ist jetzt auch nicht irgendwie, wie soll ich sagen, sowas wie die Kernfusion, die also irgendwie noch total experimentell ist, sondern Schematherapie ist ein bestimmter Ansatz, der hilfreich sein kann. Es gibt psychische Erkrankungen, bei denen die Schematherapie sehr positive Wirksamkeit zeigt. Auch sogar
Entschuldige, Alexander, kannst du kurz erklären, was es ist?
Das ist relativ kompliziert.
Ach so, dann erklär es nicht.
Nee, also es ist eine bestimmte Form der Gesprächstherapie, in der der Umgang mit der Erkrankung und dem Umfeld in einem bestimmten Kontext gerückt wird. Sagen wir es mal so. Das muss ich mir aber auch nochmal genau durchlesen. Ich habe mich eher mit der Evidenz beschäftigt. Also der Frage, ist das Zeug wissenschaftlich? Und habe mir da ein paar Studien zu durchlesen. Und da gibt es Hinweise. Wie gesagt, das ist eine relativ neue Psychotherapie, so wie ich das verstehe, die es seit vielleicht 10 Jahren gibt, 15 Jahren, was relativ neu ist, was die wissenschaftliche Forschung angeht. Insofern es würde mich, sagen wir mal so rum, wenn ihr zu einem Psychotherapeuten geht, der nur Schematherapie anbieten kann, dann handelt es sich nach meinem Dafürhalten eigentlich um einen Heilpraktiker, denn die Schematherapie, Gottes Willen, ich stotter schon, ist meines Wissens nach noch nicht von der Kasse absetzbar, ist aber als Element bei anderen Therapieformen natürlich integrierbar. Also wenn ihr jetzt einen habt, der nur Schematherapie macht, und das müsst ihr selber bezahlen. Da wäre ich gleich ein bisschen skeptisch, wenn das jemand ist, der entweder tiefenpsychologische Psychotherapie oder Verhaltenstherapie anbietet und sagt, ich nutze Elemente der Schematherapie in meiner Therapie. Dann muss man halt schauen, ob diese Ansätze einen weiterbringen oder nicht.
Das ist ein wertvoller Hinweis.
Also ist jetzt per se nichts, wo ich sage, um Gottes Willen, das ist Schwurbel, sondern es ist ein Ansatz in der Psychotherapie. Und wie bei allen Psychotherapien, das ist ja immer die Frage, mit welchem Ansatz kann man die beste Hilfe zur Selbsthilfe anbieten? Das ist ja im Grunde genommen das, worum es bei der Psychotherapie geht. Und bei der Schematherapie scheint das in ein, zwei Aspekten ganz gut bisher zu funktionieren.
Okay.
Und wie es in der Wissenschaft immer dann drunter steht, mehr Forschung ist notwendig.
Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Hinweis, dass das nichts ist, was im Moment von der Kasse übernommen wird und deswegen man sich genau angucken sollte, wer ist denn das, der das anbietet und hat derjenige denn eine wirkliche psychotherapeutische Ausbildung oder vielleicht nur einen kleinen Heilpraktiker gemacht. Was mir jetzt noch einfällt, ist, also es macht schon Sinn, auch zu gucken, was sind das für Ansätze, ist es Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie, Psychoanalyse und so weiter. Aber, und ich glaube, dass amerikanische Wissenschaftler das auch rausgefunden haben. Nein, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es gibt eine Forschung dazu, aber ich weiß es nicht genau. Dass das Verhältnis zwischen Patient, Patientin und Therapeut, Therapeutin das Essentielle ist, was eine Psychotherapie wirksam macht. Also das heißt, wenn ich ein richtig gutes Verhältnis zu meiner Therapeutin habe, die aber jetzt zufällig Psychoanalyse macht, was ich persönlich total zum Kotzen finde, kann es aber trotzdem sein, dass es für mich die bestmögliche Therapie sein wird, einfach weil wir gut miteinander auskommen, wir gut harmonieren. Also das heißt, das ist auch ganz, ganz wichtig und ich weiß gar nicht, ob es nicht sogar wichtiger ist, wie kommen Patient und Therapeut miteinander aus, also ob das nicht eine größere Rolle spielt als die Richtung, in der die Therapie da läuft. Also gut, jetzt bei Verhaltenstherapie und Psychoanalyse ist jetzt der Unterschied doch relativ groß und ich würde jetzt eine Phobie nicht mit Psychoanalyse behandeln wollen, also da gibt's dann schon Dinge, wo man sagen kann, da gucken wir danach, aber grundsätzlich finde ich, ist es wichtig, dass die beiden zueinander passen.
Ich habe gerade nochmal geschaut, damit es nicht so ganz in der Luft hängen bleibt und warum ich da auch jetzt nicht eine schnelle Antwort geben kann. Beim Max-Planck-Institut für Psychiatrie und die schreiben, die Schematherapie ist eine Vertreterin eines modernen, integrativen und evidenzbasierten Psychotherapieansatzes. Den Schwerpunkt der dabei integrierten Methoden bilden kognitive und verhaltensbasierte Techniken, aber auch erfahrungsorientierte Elemente sowie die therapeutische Beziehungsgestaltung. Das klingt heißt, es kommt eben eher aus der Verhaltenstherapie, der ich mich ja eher zugetan fühle mit gewissen Ansätzen, die dann aufgespalten sind. Und typischerweise eben sind es eigentlich, habe ich gerade nochmal nachgelesen, eher Verhaltenstherapeuten, die Schematherapie anbieten, aber eben immer in der Kombination. Und nur Schematherapie alleine, habe ich gerade nochmal nachgeschlagen, ein bisschen gespickt gerade, wird nicht als Kassenleistung bezahlt aktuell.
Okay.
Also da kann man es ein bisschen dran festmachen.
Okay. Die nächste Frage kommt von Kleiner Donner 23. Wie kann ich meiner Tochter im Kindergarten dabei helfen, mit Kindern klarzukommen, die sie permanent ärgern? Kriege ich sofort einen Hals. Bis zu körperlichen Übergriffen. Jetzt habe ich einen Hals. Also vor allem Selbstbewusstsein aufbauen und Selbstwirksamkeit zeigen. Sie ist sehr zurückhaltend. Die Erzieher handeln nicht. Ich muss atmen.
Das geht gar nicht. Also das ist das, was du beschreibst, ist eine Situation, die du nicht lösen kannst, denn du bist nicht dabei im Kindergarten. Also ich weiß, du hast, ne, deine Frage zielt jetzt auf was anderes ab, aber ich muss jetzt erstmal auf diesen Zustand eingehen. Also sie wird im Kindergarten körperlich angegangen.
Steht da so.
Und
bis hin zu körperlichen, ja.
Unhaltbaren Zuständen. Die Erzieherinnen tun nichts. ich weiß, dass das ganz, ganz schwierig ist und wahrscheinlich seid ihr darauf angewiesen, auf den Kindergartenplatz und, ne, also, aber das ist,
da kann man dann
was ich jetzt nicht, also, ich würde mein Kind da nicht lassen. Ja. Also, das ist im Zweifelsfall den ganzen Tag da. Und wenn es da Erzieherinnen gibt, die sich nicht um das Wohl deines Kindes kümmern, dann finde ich das sehr, sehr schwierig. Jetzt ist aber die Frage, ist es wirklich so, dass sie nichts machen? Also habt ihr Gespräche mit diesen Erzieherinnen geführt oder ist dein Eindruck, dass sie nichts machen, hast du den gewonnen aus den Erzählungen deiner Tochter vielleicht? Also für mich ist die Frage, wie viel konkrete Info hast du und gab es wirklich schon Gespräche mit den Erzieherinnen, eventuell auch mit der Leitung des Kindergartens und so, weil ich möchte mir eigentlich nicht vorstellen, dass es Kindergärten gibt, in denen Kinder körperlich angegangen werden und niemand tut etwas. Wenn dieser Kindergarten aber so ist und es schon Gespräche gab und die sagen, ja, das ist halt so, da kann man nichts machen, dann würde ich mich wirklich dringend um einen anderen Platz bemühen. Ich weiß auch gar nicht, ob man da irgendwo Beschwerde einreichen kann. Da kenne ich mich jetzt nicht genug aus.
Das Kind versuchen zu stärken, damit Abuse umgehen kann. Also
jein. Also es ist nicht falsch, das Kind zu stärken. Das ist nicht falsch, das Kind zu stärken. Das ist eine andere Sache. Aber in der Situation kann nicht die Lösung sein, jetzt muss ich halt irgendwie gucken, dass ich meine Tochter so stabil hinkriege, dass die damit umgehen kann, dass sie dort körperlich angegangen, gemobbt oder was weiß ich was, geprügelt wird. Das kann und darf nicht die Lösung sein. Wirklich nicht. Das ist jetzt wieder eine von den Situationen, wo ich wirklich gerne ein Gespräch führen würde, um zu hören, um was geht's konkret? Was hat wer gesagt? Was habt ihr schon unternommen? Was haben die unternommen? Was genau haben die gesagt? Also da sind jetzt so viele Fragen offen, dass ich da nicht so wirklich einen Ratschlag geben kann, außer dem, was ich bisher gesagt habe. Und ich weiß, dass man nicht einfach so sein Kind aus dem Kindergarten nehmen kann, weil wenn man auf diese Betreuung angewiesen ist. Also deswegen würde ich raten, um Gottes Willen, sucht das Gespräch, erklärt es nochmal, wie es eurer Tochter geht und versucht irgendwie da eine Lösung zu finden. Weil das kann es so nicht sein. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, deiner Tochter grundsätzlich zu helfen und grundsätzlich zu schauen, dass sie selbstbewusst mit Situationen umgeht, dass sie sich Hilfe holen kann, wenn sie in Not ist, dass man ihr beibringt, ne, wenn was nicht in Ordnung ist, dann sag das oder sag Stopp, mach die entsprechenden Körperhaltungen, also dieses Stopp, das funktioniert eigentlich auch bei Kindern ganz gut. Es gibt ja Kinder, die gar nicht merken, wenn sie über Grenzen von anderen gehen. Also da gibt's schon verschiedene Möglichkeiten, aber das würde jetzt tatsächlich den Rahmen hier sprengen. Also da könnte ich eine ganze Sondersendung dazu machen. Es gibt Möglichkeiten und die kann man auch finden oder kann man in der Beratungsstelle sich informieren oder du kannst auch eine Online-Beratung in Anspruch nehmen. Aber das allererste und wichtigste wäre das nochmal mit dem Kindergarten versuchen, ganz in Ruhe zu klären. Und da drücke ich jetzt ganz feste die Daumen. Ich fühle mich sehr schlecht jetzt, weil ich da gerne mehr geholfen hätte und hoffe wirklich sehr, dass sich die Situation lösen lässt und dass deine Tochter eine gute Zeit im Kindergarten haben kann.
Ich merke, ich habe so Vorurteile gegenüber Kindergärten, dass die Frage sich für mich gar nicht gestellt hat, was auch falsch ist. Aber es hat sich für mich gar nicht fertig. Ich habe sofort gedacht, wie blöd sind die. Deswegen darf ich auch nur Fragen vorlesen. Alexander, möchtest du zu diesem Thema noch etwas beitragen?
Habe ich nichts hinzuzufügen.
Leicht schräg ist nicht der Alexander, der auch, sondern diese Person, die sich nämlich wie folgt nennt, leicht schräg, und fragt, wie up-to-date ist das Konzept von den vier Bindungsstilen? Sicher gebunden, desorganisiert, ambivalent und ängstlich. Und arbeitet man in einer Therapie auch richtig damit oder ist das halt was man feststellt, aber nicht direkt bearbeitet?
Ich bin jetzt gerade unsicher, ob es um Kinder geht oder um Erwachsene. Und es tut mir wahnsinnig leid, aber meine Zeit als Sachverständige fürs Familiengericht ist schon zu lange vorbei, dass ich nicht auf dem neuesten Stand bin. Diese Bindungstypen gibt es, die, also ich fand schon damals, dass man das nicht so einteilen kann, sondern das ist halt quasi eine, jetzt merke ich gerade mein Post-Covid.
Ein Spektrum Moment. Ist.
Ja, also es ist, genau, ein Spektrum und es ist nicht entweder oder, sondern auf diesem Spektrum irgendwo befindet sich das Kind. Hm. Meistens geht es um Kinder in diesen Bindungstheorien, aber vielleicht meinst du auch, inwiefern hat mich meine frühere Bindung als Kind beeinflusst und beeinflusst mich jetzt in meinem Leben als Erwachsene und inwiefern spricht man da in der Therapie darüber? Mhm. Das kommt auf die Therapierichtung an tatsächlich. Also zum Beispiel in psychoanalytisch orientierten Therapien wird da eher drüber gesprochen, in Verhaltenstherapie eher nicht. Okay. Und es ist auch die Frage, ob das immer Sinn macht, darüber zu sprechen. Also das käme jetzt drauf an, was da bearbeitet werden soll, kann, darf.
Der Alexander sieht aus, als würde er recherchieren.
Er weiß es jetzt inzwischen wahrscheinlich.
Ja, leider nicht. Also
habe ich nicht lang genug geredet?
Leider nicht. Die Bindungstypen von Bowlby ist eine sehr verbreitete Theorie. Das hat ja erstmal so einen beschreibenden Charakter. Und die Psychologie hat ja seit ihrer Begründung als Wissenschaft immer wieder den Versuch unternommen, relativ greifbare Modelle und Beschreibungen von Persönlichkeitstypen, aber dann auch der Interaktion von Persönlichkeiten zu finden. Und die vier Bindungstypen von Bowlby gehören da sicherlich dazu. Die haben sich auch sehr durchgesetzt. Ich wollte jetzt gerade mal schauen, ob ich eine Studie zur Evidenz finde. Also hat das, also ist, klingt, also bei diesen verschiedenen Modellen ist das Problem immer, das klingt wie eine gute Idee, das klingt total plausibel. Und richtig gut ist natürlich, wenn einer gesagt hat, das gucke ich mir mal wissenschaftlich an, ob das auch stimmt.
Es gab ganz, ganz früher, als man so Sachen noch gemacht hat, so Versuche mit Kindern, und um zu gucken, ne, was zeigen die denn für ein Bindungsverhalten in so einer Stresssituation?
Gottes Willen.
Ja, und ich bin sehr dankbar, dass man diese Forschung jetzt so nicht weitergeführt hat.
Ja, also sagen wir mal so, man kann das auch erforschen, ohne ein Kind in den Raum zu setzen und dann die Eltern wegzunehmen und das Kind muss 2 Stunden alleine sein und wenn es weint, hat es einen ängstlichen Bindungsstil. Also das waren die frühen Studien. Das kann man heute alles natürlich etwas cleverer theoretisch natürlich auch machen. Also, um die Frage zu beantworten, was ich davon halte, es ist eines der plausibleren Modelle, was es immer wieder gibt. Die Frage ist jetzt allerdings, ob, wie soll ich denn das sagen? Wir haben das in der Folge zur Waldorf-Schule gehabt. Wenn jemand sagt, das Kind hat einen ängstlichen Bindungsstil, da müssen wir jetzt folgendermaßen mit umgehen, dann wäre ich kritisch. Da würde ich dann auch mal nachfragen, wie haben Sie das denn jetzt gerade festgestellt, weil das jetzt geweint hat, weil es in ein ungewohntes Zimmer gekommen ist. Sie haben eine ganz komische Stimme, mein Mann hat keinen Bart, Sie haben Bart. Ist doch völlig normal, dass das Kind jetzt gerade mal ein bisschen ängstlich reagiert auf eine fremde Person. Also ein plattes Beispiel. Dann wäre ich ein bisschen vorsichtig, wenn man jetzt aber sagt, oh, ich habe den Eindruck, das Kind ist ein bisschen ängstlich. Ja, und dann ist es ja immer ein gemeinsamer Prozess, dass man sagt, wollen wir mal gemeinsam in die Richtung schauen, wie es so ist, ob man dem Kind da eine Unterstützung zukommen lassen kann, dann kann man da mitgehen. Ich hätte immer ein Problem damit, und das wirkt auf mich immer wenig seriös, wenn TherapeutInnen in ganz starren Schemata denken. Das hat Sophia ja auch gerade schon beschrieben. Da wird es immer problematisch, ein Modell, was lange etabliert ist, zur Grundlage zu nehmen und daran einen Dank mal zu schauen, wie ist es? Kein Problem. Aber die Individualität der Persönlichkeit sollte schon noch durchkommen und nicht so lange gepresst werden, bis man ins Förmchen reinpasst und dann kann ich meine Therapie nach Schema F machen. Das wäre nicht gut.
Also wenn das eine Therapie, entschuldige Alexander, eine Therapie eines Kindes ist und der Therapeut, die Therapeutin hat jetzt gesagt, das Kind hat die und die, ist der und der Bindungstyp und deswegen machen wir jetzt die und die Therapie, da wäre ich aber auch sehr vorsichtig. Also da bitte fragt nochmal nach oder geht vielleicht woanders hin.
Und auch bei Erwachsenen. Also alle verschiedenen Modelle der zwischenmenschlichen Interaktion in nur 4 Schemata reinzudrängen, wäre mir zu wenig. Ich habe mir jetzt aber gerade selber meine Notiz geschickt. Das will ich mal bis zur nächsten Folge nochmal nachrecherchieren, wie die Evidenz zu diesen Modellen aussieht. Also wie viel wissenschaftliche Belegbarkeit gibt es und vor allen Dingen, welchen Wert haben diese vier Bindungstypen für die Psychotherapie? Das gucke ich mir gerne zur nächsten Sendung mal an. Und dann machen wir das als Einstieg vielleicht. Dann habe ich da mich mal rein recherchiert.
Und ich stelle
ich merke, dass ich schon, wenn ich höre vier Typen, also vier Bindungstypen, auch denke, nee.
Gab's da nicht doch diese vier?
Ich bin ja schon fünf.
Also. Gab's da nicht diese vier Typen, in die irgendwie Menschen eingeordnet werden?
Ja, Sanguiniker, das gibt's ja und ohne Ende. Ja,
ja. Das also ist halt ganz, damit ganz nichts alt. Zu tun. Ja. Das waren die alten Griechen und Philosophen. Ja, aber das ist das Problem. Genau, schon damals hat man versucht, sowas zu schaffen.
Ich verstehe das ja auch. Also es wäre ja toll, wenn das so einfach wäre und man Menschen einfach so in vier verschiedene Schubladen stecken könnte und dann sagen könnte, die sind so. Aber das geht halt nicht, glücklicherweise.
Vielleicht ja doch. Ich habe meine Zweifel, aber vielleicht finde ich eine Studie, die sagt, das ist hundertprozentig. Wir haben 35.000 Menschen uns angeguckt. Gibt nur die vier, dann würde ich gleich überzeugen lassen.
Wenn du die findest, dann
nehme
ich alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Ja, weil wir wissen ja alle, man muss in 12 eingeteilt werden, und zwar die Sternzeichen. Das ist, ich bin Stier, ich will mit dem Kopf durch die Wand. Ne? Das ist ja ganz klar. Im Wald fragt, was ist der Unterschied zwischen psychiatrischer und psychosomatischer Klinik?
Das ist, ich weiß gar nicht, ob es das gibt, ehrlich gesagt, es gibt eine Psychiatrie. Also es gibt eine psychiatrische Klinik, gibt es nicht, es gibt eine Psychiatrie. Eine Psychiatrie ist im Grunde genommen eine Fachklinik für Psychiatrie und Neurologie. Mhm. Psychiatrien sind typischerweise, nicht alle, aber typischerweise eher Einrichtungen, die einen ganz klassischen Krankenhauscharakter eigentlich immer haben und die häufig auch die Einrichtungen sind, in denen es geschlossene Abteilungen gibt. Mhm. Das ist eigentlich eine Psychiatrie. In eine Psychiatrie kommt man zum Beispiel, wenn man eine Sucht hat und zum Beispiel entgiften möchte oder auch muss oder soll, wie auch immer, dann kommt man in eine Psychiatrie erstmal. Da macht es dann auch Sinn, dass man in einem geschlossenen Setting ist. Das heißt nicht, dass man im Knast ist, sondern man soll ja sozusagen dem Suchtstoff nicht mehr ausgesetzt werden. Das geht natürlich nur, also geht es dann immer darum, ist das Leib und Leben so sehr in Gefahr, dass sozusagen man dieser Person jetzt erstmal für eine gewisse Zeit aberkennt, dass sie sich um sich selber kümmern kann. Das wäre so ein Fall. Mhm. Das Gleiche wäre bei Menschen, die einen Suizidversuch unternommen haben oder suizidal sind. Ja, da würde man die auch erstmal in eine Psychiatrie bringen, weil das die Gefahr für das eigene Leib und Leben sozusagen, also der Staat und wir alle gemeinsam als Gesellschaft wollen ja Menschen davor schützen. Es gibt aber auch Psychiatrien, das ist dann je nachdem, so, wo man auch in einem normalen Krankenhausbetrieb ist, um zum Beispiel auch eine Suchttherapie zu machen. Das kann auch mal in der Psychiatrie stattfinden. Das kommt dann immer darauf an, wie die Klinikstruktur aussieht, wo man sich befindet. Psychiatrie ist in der Regel davon geprägt, dass da im Wesentlichen Ärzte, also MedizinerInnen arbeiten. Eine psychosomatische Fachklinik, um das jetzt mal zu beantworten, im Gegensatz dazu, ist etwas, wo typischerweise ÄrzteInnen und psychologische PsychotherapeutInnen gemeinsam arbeiten. Also es sind in der Regel immer teambasierte also teambasierte im Sinne von Psychologie, Medizin in Teams und dann nach Störungsbildern sortiert. Und das sind in der Regel alles offene Einrichtungen, so wie ich es vorhin schon mal kurz beschrieben habe, also wo man nicht hinkommt, man geschlossen untergebracht wird, sondern das hat immer eher sowas, ich sage das immer ganz bewusst, so einen Kurcharakter. Also da kriegt man dann einen Stundenplan, da hat man durchgetaktet, welche Therapiesitzungen man hat, dann hat so und so viele Stunden Einzeltherapie in der Woche, dann gibt's Gruppentherapie mit anderen PatientInnen, die gleiche Problematik haben. Es gibt Sporttherapie und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann gibt's aber auch Freizeit. Das ist eher eine psychosomatische Fachklinik. Das sind so die großen Unterschiede. Beides hat allerdings auch seine Daseinsberechtigung, muss man letztendlich sagen.
Sophia, das nehme ich jetzt an.
Ich könnte das jetzt alles paraphrasieren, aber das spare ich mir.
Okay.
Dann danke, Alexander.
Wir haben nur noch eine Viertelstunde.
Dann lese ich mal das rasende Radieschen vor. Was kann ich dagegen tun, wenn ich immer wieder sehr negative Gefühle, / Gedanken, / Erinnerungen, wenn immer wieder sehr negative Gefühle, Gedanken, Erinnerungen aufkommen bei einer bestimmten Person und ich dann auch nicht bewusst unfreundlich werde? Was kann ich dagegen tun? Wenn ich immer wieder sehr negative Gefühle, Gedanken und Erinnerungen bei einer bestimmten Person bekomme, so ist wohl gemeint, und ich dann auch nicht bewusst unfreundlich werde.
Da kann man jetzt ganz viel rein interpretieren und ganz viel beantworten.
Ich hätte jetzt spontan erstmal schnell eine Tommy Krappweis Antwort. Wenn es geht, halte ich von der Person fern.
Ich hab's mich so zusammengerissen und jetzt machst du das. Das ist gemein. Ich hab mich so, weil ich mir gedacht habe, dann sagen wieder beide mit ihren Moderator Gesicht, dass ich da Scheiße gebaut habe und dann habe ich es mir verkniffen und jetzt sagst du's. Das ist ja so gemein.
Das geht dann, wenn es jemand aus einem entfernten Freundes- oder Bekanntenkreis ist und man dieser Person entgehen kann, dann kann man das sehr gut machen. Dann hat man da einfach keine Zeit mehr. Aber vielleicht ist die Konstellation ja eine andere und man kann das dann nicht. Insofern, wenn es der Ehemann ist, kannst du ja nicht sagen, kann man auch sagen. Das ist dann aber ein etwas größerer Prozess, den man dann anstoßen muss, natürlich. Also deswegen habe ich das mal vorab geschickt. Aber
ich nehme an, dass, also ich würde jetzt einfach mir denken, dass bei dem Fragesteller, der Fragestellerin, diese Idee auch schon im Kopf war und verworfen wurde.
Ja.
Also könnte ich mir jetzt vorstellen, dass man, wenn man solche Probleme hat mit jemandem, dass man sich dann überlegt, am besten sehe ich den gar nicht mehr. Aus irgendwelchen Gründen scheint das ja nicht so leicht möglich zu sein und deswegen vermutlich die Frage, ob man da irgendwie anders mit umgehen kann. Aber jetzt weiß ich überhaupt nicht. Also weißt du, das könnte jetzt sein, dass diese Person jemand ist, der dich als Kind missbraucht hat. Oder es könnte sein, dass diese Person deine Arbeitskollegin ist, die dich mit ihrem lauten Schnaufen nervt oder mit irgendwie einem anderen Tick. Oder es kann die Nachbarin sein, die
jedes Wort am Ende des Satzes wiederholt, hatte ich.
Ja, auch, sowas macht, also ne, das gibt eine solche Bandbreite an Möglichkeiten, dass es mir jetzt echt schwerfällt, dir da einen Rat zu geben, weil je nach Schweregrad wäre der Rat ein anderer. Vielleicht kannst du für dich schauen, was ist das, was da hochkommt, und dir das mal wirklich angucken. Also nicht, wenn du mit der Person zusammen bist, das wäre jetzt zu schwierig, sondern wenn du jetzt alleine bist und fühlst dich gerade stark genug, dir das anzugucken, hast vielleicht sogar jemanden bei dir, der dich notfalls unterstützen kann oder der dir die Hand halten kann. Und dann schau mal, was genau ist das? Und guck dir das richtig an. Und ist es vielleicht was, was einfach mal nur angeguckt werden möchte? Das kann auch sein, ne, dass wenn man sich das mal genau anguckt und sagt, ach so, das ist das, ach deswegen ist das, dass es sich dann schon viel, viel leichter anfühlt. Also ne, das ist das eine, was sein kann. Und das andere, vielleicht musst du es der Person einfach einen Brief schreiben und mal alles rauslassen, den Brief vielleicht dann nicht abschicken. Also dich irgendwie damit beschäftigen, ohne jetzt direkt Kontakt mit der Person haben zu müssen. Es kann sein, dass sowas dazu führt, dass das ein bisschen leichter wird, dass du klarer hast, was ist das, dass du klarer hast, okay, was könnte ich machen, um da so ein bisschen Schutz zu haben, wenn ich die Person sehe. Aber all das ist jetzt sehr, sehr ins Blaue hinein.
Weil wenn es was Schlimmes ist,
weil ich keine Ahnung habe, um was es geht. Ne? Also es gibt auch Techniken, dass wenn man mit einer Person zusammen ist, dass man so sich so ein Schutzschild imaginiert. Also je nachdem, wie viel Fantasie du hast, kann das funktionieren. Also ich kenne viele Menschen, bei denen geht das, die sagen, ich habe jetzt keine Lust, mich damit zu beschäftigen, ich will mir das nicht näher angucken. Und wenn ich auf diese Person treffe, dann stelle ich mir einfach vor, dass um mich rum was auch immer du dir da gerne vorstellst, ne, eine schusssichere Glaswand ist oder ich in einer geschlossenen Kugel bin, an die, durch die nichts durchdringen kann oder irgendwie sowas. Das kann helfen. Kann aber auch sein, dass das einfach nicht praktikabel ist, weil es vielleicht dein Chef ist und du dich auf ein Gespräch konzentrieren musst und dann nicht gleichzeitig dir das vorstellen kannst und der Aufwand viel zu groß wäre, das zu üben. Ich bin sehr unzufrieden.
Ja, aber es kommt ja wirklich da genau das, was du ganz am Anfang gesagt hast. Hilf. Als du am Anfang gesagt hast, ist es ein Mensch, der einen anderen missbraucht hat oder ist es jemand, der zu laut atmet? Die Bandbreite ist gigantisch.
Genau, also tatsächlich die Analyse herauszufinden, was so ein bisschen das ist, was stört oder was das auslöst, ist der erste Schritt. Und natürlich habe ich jetzt diesen leicht überspitzten Kommentar am Anfang, Sophia hat das ja ein bisschen eingeordnet, aber ich habe ihn trotzdem mal gesagt, einfach um deutlich zu machen, dass man auch Menschen aus dem Weg gehen darf, wenn das möglich ist. Und ich habe das in meinem Leben auch ein, zwei Mal machen müssen, dass ich mich sozusagen getrennt habe von Menschen aus meinem Umfeld, was mitunter auch nicht immer ganz einfach war und auch immer ein bisschen Unruhe auf verschiedenen Ebenen nach sich gezogen hat. Aber am Ende ging es mir dann halt besser. Also wenn das möglich ist, darf man das tun. Menschen, die einem nicht gut tun und die man irgendwie auch aus dem Leben hinausbekommt, darf man da auch hinaus befördern. Und dann ist, also am wichtigsten musst du dir immer selber erstmal sein. Deswegen habe ich das so ein bisschen überspitzt natürlich gesagt.
Ich fand es gut.
Alles, was Sophia, hast du das
gemacht? Ich möchte dazu noch anfügen, guck auch ein bisschen nach so langfristigen Wirkungen. Weil das, was Alexander gesagt hat, das finde ich sehr, sehr richtig. Und es ist, ne, also ich habe auch Beziehungen, die sind einfach so gescheitert, dass ich denjenigen aus meinem Leben entfernen musste. Und das ist kurzfristig ja erstmal sehr, sehr anstrengend und auch nicht schön. Und das möchte man am liebsten gar nicht machen, weil das kostet ja Energie und das ist eine Veränderung und. Aber wenn du mal guckst, was könnte denn langfristig daraus werden, können Alexander und ich und auch Tommy dir sagen, das kann langfristig ein großes Glück bedeuten.
Ja. Und das müssen, das will ich auch nochmal ganz explizit sagen, nicht partnerschaftliche Beziehungen sein. Ne? Das können auch geschäftliche Beziehungen sein, freundschaftliche
familiäre,
Beziehungen. Was auch immer. Also es gilt auf allen Ebenen, um das auch nochmal deutlich zu sagen. Ja, das klingt sonst, wenn man sagt auch bei mir gibt es Beziehungen, die ich beendet habe, das klingt immer so nach partnerschaftlich, was ja auch eigentlich üblich ist, aber es geht auf allen Ebenen.
Ja.
Habe ich mir gedacht.
Ja. Danke.
Ich lese, weil jetzt noch 7 Minuten sind, eine lange Frage vor. Zwischen
die 7 Minuten lang
dauert. Ich auch einmal spulen muss.
Die werde dann nicht mehr beantworten.
Genau, und zwar nicht die Moni schreibt: Ich bin mal wieder an einem toten Punkt, hätte gerne eure Meinung. Meine letzten 3 Jahre, 2-mal Verhaltenstherapie, bis wir nicht mehr weiterkamen, anschließend Reha, wo mir Psychotherapie empfohlen wurde, zurück aus der Reha, quasi aus dem Job geworfen, Absturz in ein tiefes Loch, Klinik, ambulante Psychotherapie, einige Stunden, langsam aus dem Loch gefunden. Allerdings ging es in letzter Zeit wieder abwärts. Nun sagt mir die Therapeutin, dass sie glaubt, mir nicht helfen zu können. Jetzt muss ich lang spulen, bis ich den zweiten Teil finde. Hier. Ich habe Anlaufstellen, an die ich mich wenden kann. Allerdings bin ich verzweifelt bis hoffnungslos, weil ich nicht weiß, was mir noch helfen soll. Ich dachte, ich sei auf einem guten Weg und weiß nun nicht mehr, was richtig und gut für mich ist. Habt ihr hilfreiche Worte für mich?
Das, was mir spontan einfällt, ist, nochmal mit der Therapeutin zu sprechen und sich erklären zu lassen, was genau, also warum genau sie glaubt, dir nicht helfen zu können.
Ist auch hart, also oder? Also sagt man das als Therapeut so?
Also mit den Worten vielleicht nicht, aber wenn es so ist, dass die Therapeutin das Gefühl hat oder der Meinung ist, sie kann jetzt hier nicht weiterhelfen, dann finde ich das sehr verantwortungsbewusst und gut, das auch zu sagen. Allerdings finde ich es jetzt überhaupt nicht gut, jemanden dann damit quasi so im Regen stehen zu lassen. Also da würde ich mir schon wünschen, dass erklärt wird, warum. Weil ich gehe mal davon aus, dass es in der Grund jetzt nicht die Patientin ist, sondern die Therapeutin oder zumindest beides zusammen. Also, dass es jetzt nicht heißt, Ihnen ist ja nicht zu helfen, sondern ich kann Ihnen nicht helfen. Und dass Sie vielleicht, also wenn es eine therapeutische Anbindung gibt, dann finde ich, sollte die Therapeutin doch schauen oder unterstützen dabei, jetzt den nächsten Schritt zu gehen und eine andere Therapieform zu finden, einen anderen Therapeuten, eine andere Therapeutin, also eine andere Möglichkeit der Unterstützung, weil die gibt es natürlich, aber ich bin da etwas zwiegespannt. Ich finde es schon verantwortungsbewusst und gut zu sagen, wenn man was nicht kann, egal ob es jetzt, also wenn jetzt ein Arzt sagt, ich weiß nicht Bescheid, ich muss sie weiter schicken, oder eine Therapeutin sagt, ich kann Ihnen da nicht helfen, ist es ja besser, sie sagt das, als sie macht da irgendwie weiter und es bringt nichts, aber bisschen irritiert bin ich davon schon.
Erinnert mich daran, dass Rasendes Radieschen ein Update gegeben hat, wer die Person ist. Das sollten wir am Ende dann noch behandeln. Bitte weiter.
Wenn ich das richtig gehört habe, hast du auch vorgelesen, Tommy, sie hat Ansprechpartner und Anlaufmöglichkeiten mitgeteilt, die Therapeutin. Mhm. Also das
ist mal.
Ja, also
Hälfte nicht mitgekriegt.
Nein, also, nee.
Also klang so im Halbsatz irgendwie drin.
Ansprechpartner und Anlaufstellen. Ja.
Ich will nochmal das Pferd ein bisschen anders aufzäumen. Also all das, was Sophia sagt, stimmt natürlich. Ich möchte dir erstmal Mut zusprechen, dass du trotz deiner persönlichen Situation, der offensichtlich ja nicht ganz einfachen Erkrankung, die ja dazu führt, dass du das alles erlebst und seit Jahren ja trotzdem immer wieder die Kraft hast und auch die Energie hast und auch den Willen hast, Therapie zu machen. Und du, wenn du jetzt sagst, es geht wieder abwärts, gibt es ja offensichtlich auch Momente, in denen es aufwärts geht. Also das ist ja erstmal, wie soll ich sagen, etwas, was ja auch daran begründet ist, dass du selber ja auch arbeitest. Also Therapie ist ja mal ein gemeinsamer Prozess. Also das heißt, du hast noch, oder zumindest in der Vergangenheit, Energie in dich selber rein investiert. Und da ging es ja auch zwischendrin mal aufwärts. Das finde ich sehr, sehr positiv. Es ist natürlich, wenn dann berufliche Probleme dazukommen, dann kommen finanzielle Probleme dazu. Das ist dann halt, dann wird das Schippchen immer gleich wieder voller, oder der Rucksack, den man mit sich rumtragen muss, wird gleich wieder schwerer. Das sind natürlich unangenehme Situationen. Vielleicht gibt es außerhalb des Ansatzes von Psychotherapie, also da würde ich dir dringend zuraten, diese Ansprechstationen, Ansprechpartner, die nochmal genau anzuschauen, denn da bin ich bei Sophia, wenn jemand sagt, da komme ich mit meiner Expertise nicht mehr weiter, und vielleicht hat sie gesagt, hier haben sie eine Liste von KollegInnen, die sich da besser mit auskennen, das wäre ja toll, dann klar, da muss man jetzt wieder den Drive entwickeln und sagen, oh, jetzt muss ich wieder anfangen zu telefonieren, dann ist wieder ein AB und dann klappt das wieder nicht und so weiter. Also völlig klar. Das zweite ist, vielleicht kannst du dir noch ein zweites, wie soll ich sagen, stabilisierendes Standbein suchen. Also das ist vielleicht irgendeine eine kirchliche Organisation oder irgendwas in deiner Nähe gibt, wo man auch mal hingehen kann, um sozusagen sozial so ein bisschen gestützt zu werden. Das wäre noch so eine Idee, die ich habe, sodass du, oder du hast einen Freundesfamilienkreis, das wäre natürlich auch gut, dass du da gestützt wirst. Aber wichtig wäre mir, dass du schaust, dass du jetzt das nicht alles alleine angehst, dass du irgendwen um dich herum hast, der das noch ein bisschen begleitet. Und ja, das ist irgendwie fies, wenn jemand sagt, ich mach's nicht weiter, aber es ist, wie Sophia sagt, wenn ein Experte, ein Arzt sagt, mit der Erkrankung, mit der Gefäßerkrankung kenne ich mich wirklich nicht genug aus, um ihnen da langfristig zu helfen, ist es besser, als dass da Therapiestunden verballert werden und dann gibt's wieder Wartezeiten, bis man wieder Therapiestunden genehmigt bekommt. Das ist ganz unangenehm, das ist ganz, ganz schwierig. Aber sehe es als Chance. Also unter Umständen ist die nächste Therapiesituation, in der du bist, dann hilfreich und besser. Das ist so aus der Distanz, glaube ich, das, was man sagen kann. Und toll, dass du bisher dran geblieben bist, dass du ja nicht aufgegeben hast. Du sagst, ich beiß mich da durch. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Das zeigt dir, dass du die Kraft auch irgendwo ein Stück weit in dir hast. Und da würde ich dich auf jeden Fall bestärken, da weiterzumachen.
Sophia nickt.
Bin ich dabei, ja. Dann, ich muss einmal kurz sagen, mir tut es so leid, dass ich heute so oft irgendwie in den Fragen Sachen überhöre oder falsch verstehe oder so. Es liegt nicht daran, dass es mir nicht wichtig ist, sondern dass ich einfach kognitiv doch ziemlich eingeschränkt bin und das heute offensichtlich mehr zum Tragen kommt als sonst.
Ich habe das wieder gar nicht bemerkt, aber.
Ja, aber ich und mir ist das echt unangenehm. Ich möchte es einfach mal sagen, das liegt nicht daran, dass ich nicht richtig zuhöre oder nicht interessiert bin oder so, sondern dass einfach ich da an meine Grenzen stoße im Moment.
Okay.
Jetzt musst du.
Radieschen. Ich muss noch das rasende Radieschen erwähnen. Dummerweise ist die Person der Stiefvater und rasendes Radieschen wohnt noch bei den Eltern.
Oh, okay. Das heißt, ihr wohnt in einem Haushalt.
Ja.
Dann, jetzt weiß ich nicht, bist du vermutlich nicht volljährig?
Mehr oder weniger Umgebung Köln. Ich habe schon überlegt, mit meinem Unterhalt und einem Job oder so noch auszuziehen. Meine Mutter ist ja noch da und mittlerweile mag sie mich eigentlich auch. Vielleicht wird's ja aber auch besser. Zieh aus.
Such dir bitte eine Unterstützung.
Ja.
Also auch wenn du noch nicht 18 bist, kannst du ohne Einwilligung deiner Eltern und ohne, dass die was wissen davon, dir eine Beratung holen. Es gibt ganz viele Online-Beratungsportale. Vielleicht, ihr lieben wundervollen Moderatoren, wir hatten mal so eine Linkliste, Nummer gegen Kummer und alles mögliche. Also da gibt's eine Menge online für Jugendliche, wo man sich Beratung und Hilfe suchen kann. Und es gibt auch natürlich in deiner Stadt bestimmt eine Beratungsstelle oder in der nächstgrößeren Stadt eine Beratungsstelle, an die du dich auch wenden kannst und einfach deine Situation schildern und da um Unterstützung bitten.
Also ohne, dass man, das ist sehr wichtig, ohne, dass man den Eltern Bescheid sagen muss. Ne? Man kann es einfach machen.
Genau, also es kommt drauf an, wie alt du jetzt bist, aber ich gehe davon aus, dass du jetzt nicht 8 bist. Nee,
also und Mimbutzki schreibt, das Jugendamt kann auch von Jugendlichen angesprochen werden.
Das stimmt. Wobei, je nachdem, was da erzählt wird, kann es sein, dass das Jugendamt
dann an die Eltern nochmal herantritt.
Was tun muss.
Also, dass sie verpflichtet sind, was zu tun.
Ja, das muss eine Beratungsstelle nicht unbedingt. Die kann auch erstmal nochmal ein Gespräch mit dir führen und nochmal gucken und so. Also da, natürlich ist das Jugendamt auch genau dafür da. Aber je nachdem, um was es geht, kann es sein, dass die dann, ich weiß auch nicht, ob das Jugendamt, da bin ich jetzt überfragt, ob die Beratung für Kinder und Jugendliche machen und sagen, wir unterliegen der Schweigepflicht, weiß ich nicht.
Hier wurde auch gerade gepostet, die Telefonseelsorge, die Nummer gegen
vielleicht
Kummer.
Vielleicht erstmal einfach zur Sicherheit, dass das jetzt nicht für dich in einen Stress ausartet, den du nicht absehen kannst. Mach es erstmal online, da kannst du das auch anonym machen und dann kannst du dir da Rat holen und dann nochmal gucken, was mache ich denn? Ne? Also gehe ich jetzt wirklich persönlich zu einer Beratungsstelle oder zum Jugendamt oder suche ich mir eher Unterstützung beim Auszug oder gibt es vielleicht auch ein Wohnheim, in das ich übergangsweise kann? Ne? Also da gibt es schon auf jeden Fall Möglichkeiten.
Ja.
Und ich bitte dich, wende dich da an jemanden, der sich deine Geschichte genau anhören kann und der dich da konkret unterstützen kann. Weil da, also ich finde es ganz toll, dass du dich da öffnest hier und erstmal so diesen ersten Schritt gemacht hast. Und ich möchte dich bitten, geh jetzt auch den nächsten Schritt und hol dir eine in Anführungszeichen echte Unterstützung, denn das sind wir ja jetzt hier in diesem Format nicht.
Dafür, Sophia, musst du nachher dann noch den Chat lesen, weil nämlich ganz viele Menschen dir hier heftig widersprechen.
Bei meiner Antwort jetzt gerade?
Oder? Nein, bei deiner.
An, weil ich gesagt habe,
weil du gesagt hast, dass du das Gefühl hast, du bist nicht so ganz fit. Also
ich bin tatsächlich nicht so ganz fit,
ja,
aber
ja,
wenn
schon.
Ihr das nicht so bemerkt wie ich, dann bin ich natürlich froh drum.
Ja. Old Sam Ovo schreibt, niemand hätte das gedacht, Sophia. Herz zum Beispiel.
Okay.
Genau, so. Also leicht schräg schreibt, ganz brav, bim bam, bim bam, es ist 3:09.
So ist es.
Genau, Betonung auf bim bam.
Gab's nicht mal eine Fernsehsendung, die hieß 3:09?
Ja.
Oder? Ja, ne? Gab's wirklich?
Eine Talkshow war das, glaube ich.
Ich verbinde mit 3:09 irgendwie Kindheit.
Das ist, glaube ich, irgendeine Talkshow auf irgendeinem dritten. Die hieß, glaube ich, 3:09.
3:09,
ja.
Vielleicht bin ich aber auch verrückt geworden, man
weiß. Also waren wir gemeinsam verrückt, weil ich kenne die auch.
Bim bam.
Das wiederum ist natürlich
gut.
Besonders schön irgendwie.
Dann vielen Dank für die spannenden, interessanten und natürlich auch emotionalen Fragen. Danke für die Antworten. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Bim bam, bim bam. Tschüss.
Macht's schön, ihr Lieben. Tschüss. Alle bekommen. Alle bekommen.